Herzlich willkommen zum Lagerbericht. In 3 Tagen jährt sich die Revolution im Libanon zum 2. Mal. Aus diesem Anlass haben wir uns Miriam Younes als Interviewpartnerin eingeladen. Younes arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung als Leiterin des Regionalbüros Libanon, Irak, Syrien und Iran in Beirut. Außerdem hat sie ein Buch über die Revolution im Libanon geschrieben. Auch heute ist sie in Beirut und deswegen haben wir sie telefonisch erreicht. Viel Spaß beim Zuhören.
Frau Younes, Sie haben, ich glaube, das erste Buch über die Revolution des 17. Oktober geschrieben. Ich habe jedenfalls noch kein anderes gefunden bisher. Und Sie weisen gleich in der Einleitung auf vermutlich das einzige Buch über den Libanon, das so ziemlich wirklich jeder Mensch kennt, nämlich von Kamal Salibi, House of Many Mansions, hin, das ja die religiöse Diversität des Libanons in den Vordergrund stellt. Was glauben Sie denn, für wie viele der Probleme im Libanon ist tatsächlich dieser sehr schwierige Konfessionalismus im Libanon verantwortlich? Wie viele politische Probleme stemmen daraus, aus dieser religiösen Vielfältigkeit?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich das allererste Buch ist, vielleicht auf Deutsch, aber ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es wahrscheinlich eines der ersten und gleichzeitig kommt es einem dann schon immer wieder so vor, dass immer so wahnsinnig viel passiert im Moment, dass es schon wieder auch upgedatet werden müsste. Aber ja, genau, also ich habe das ja so ein bisschen bewusst gewählt, dass eben dieser Konfessionalismus sozusagen als eines der Probleme darzustellen des Libanons. Ich finde, wie Sie auch schon gesagt haben, das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, weil der Konfessionalismus so in gewisser Weise in alle anderen Probleme auch mit reinspielt. Also insofern finde ich, ist das immer ganz, ganz schwierig auch zu trennen, was jetzt ist eigentlich Konfessionalismus und was sind wirtschaftliche Probleme, was sind vielleicht auch politische Probleme, die aus anderen Themen herrühren. Also das finde ich, ist tatsächlich natürlich ganz, ganz schwierig zu trennen. Was ich immer wichtig finde, ist natürlich, also die religiöse Vielfalt an sich ist, denke ich, kein Grund für Probleme im Libanon. Also ich glaube, man könnte in einem Staat leben mit sehr viel religiöser Vielfalt und das muss in keinster Weise irgendwie jedenfalls zum politischen Problem werden. Ob das jetzt im Hinblick auf Zusammenleben der Gesellschaft oder Fragen von Identität möglicherweise auch noch eine Rolle spielt, das ist, finde ich, nochmal eine andere Frage. Das ist möglich, aber ich glaube, dass führt noch nicht zwingend sozusagen zum Problem oder dazu, dass es vor allem politische Probleme gibt. Im Libanon ist natürlich das Problem, dass natürlich dieser Konfessionalismus einfach in das politische System eingeschrieben ist, und zwar seit Anfang an. Also das heißt, wir haben einfach einen Staat, der baut darauf auf, dass es eine religiöse Vielfalt gibt und dass man dieser religiösen Vielfalt quasi politisch Rechnung tragen muss. Und das, finde ich, ist auch ein bisschen sozusagen das Schwierige daran, dass die Idee eigentlich ist, dass quasi wegen der religiösen Vielfalt muss man quasi sozusagen proaktiv, positiv ein System aufbauen, das dem gerecht wird. Und das, würde ich sagen, ist gar nicht unbedingt zwingend nötig. Also sozusagen, das ist so eine Fehlkonzeption, dass quasi religiöse Vielfalt nur gemeinsam politisch und gesellschaftlich koexistieren kann, wenn man das dem quasi politisch Rechnung stellt. Und das, denke ich, ist schon mal so eine Fehlwahrnehmung. Und gleichzeitig diese ganz frühe Festschreibung quasi des politischen Systems des Libanons als konfessionelles System führt eben genau dazu, dass dieser Konfessionalismus in alles mit reinspielt. Also einmal jetzt natürlich, dass das eben ganz klar ist, ich bin auch Libanesin, also ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft und seitdem ich die libanesische Staatsbürgerschaft auch habe, das heißt quasi, ich habe das Recht auf die libanesische Staatsbürgerschaft von Geburt an. Das heißt ganz klar, ich habe eine bestimmte Konfession, die ist festgeschrieben und das hat ganz, ganz viele Konsequenzen auf mein persönliches und damit auch mein gesellschaftliches Leben. Also das heißt natürlich die Art und Weise, wie gewählt wird, wie ich in das Wahlsystem quasi integriert bin, basiert auf dieser konfessionellen Zugehörigkeit. Die Frage natürlich dann die ganze Personengesetzgebung, also wie Wie heiratet man, wie lässt man sich scheiden, wie werden die Kinder registriert etc., wie wird alles vererbt, was man hat. Also insofern, da gibt es einfach so Tatsachen, die lassen sich insofern quasi jetzt als für alle Libanesinnen gleichermaßen nicht wegreden. Die muss man einfach, da muss man quasi durch. Also da hat man keine Möglichkeit. Wenn man die irgendwie umgehen will, da gibt es schon natürlich immer Gesetz, aufgrund der Gesetzgebung gibt es dann immer bestimmte Ausnahmen oder die klassische Frage, dass man natürlich außerhalb des Libanons zum Beispiel eine Zivilehe eingehen kann etc. Das heißt dann aber noch lange nicht, dass man nicht trotzdem noch weiterhin definiert ist durch diese Religionsgemeinschaft. Und das hat natürlich eine große Auswirkung und da kommt man nicht drum rum. Also insofern ist natürlich ganz klar, dass die Gesellschaft auch eine gewisse Trennung sozusagen allein schon sozial und gesellschaftlich erfährt, dadurch, dass so viel festgeschrieben ist durch die Religionsgemeinschaft.
Und das, ist und aber das geht ja auch bis hin zu den politischen Ämtern, die sie bekleiden.
Genau, genau.
Also und das es ist ja eben so, dass der Staatschef immer Christ sein muss, dass der Premierminister immer Sunnit sein muss und so weiter. Also sie können religionsabhängig eigentlich auch nur für ein politisches Amt kandidieren.
Genau, genau. Und das führt ja nicht nur jetzt, also ich meine, dass man jetzt Ambitionen aufs Präsidentenamt hat, ist jetzt wahrscheinlich bei wenigen Menschen vorhanden, aber es geht dieses Quotum, das geht ja auch in allen öffentlichen Ämtern mit rein. Also das ist ja auch da, spielt ja auch da eine Rolle. Und da wiederum ist das dann natürlich wichtig. Und das, finde ich, führt dann in so ein bisschen wo wir dann, finde ich, so in diese Vermischung reinkommen. Also was genau heißt eigentlich der Konfessionalismus und inwiefern, und das finde ich eine ganz schwierige Frage, bestimmt er dann eben auch die Identität der Libanesinnen. Und ich finde, das ist so, also das ist natürlich sowieso sehr individuell, aber man neigt natürlich von außen auch so darauf zu gucken, das ist eine multikonfessionelle Gesellschaft, da gab es einen Bürgerkrieg, der hatte was mit Konfessionen zu tun. Das heißt, wahrscheinlich sind die Leute auch alle irgendwie konfessionell sehr festgefahren und das definiert sozusagen auch die Identität vieler Libanesinnen. Ich finde, das ist so der Blick, den natürlich viele Menschen auf den Libanon haben, auch ein bisschen ausgehend davon, was man vielleicht auch, also was für Bilder es auch von der Region im Allgemeinen gibt. Und ich finde, das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil natürlich, wenn ich jetzt von mir spreche dann sage, naja, das ist schon so viel definiert durch die Religionsgemeinschaft, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass ich mich deswegen als Schiitin definiere. Und ich glaube, das ist, da wird es eben dann schwierig. Also und wenn man in diese politischen Ämter reingeht oder in Fragen von eben, wer gibt mir eine Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst oder etc., dann finde ich, in welchen Schulen kann ich meine Kinder möglicherweise registrieren, etc., welche Krankenhäuser besuche ich, wenn das dann auch sozusagen teilweise direkt oder auch indirekt verbunden ist mit konfessioneller Zugehörigkeit, dann, finde ich, wird es ganz, ganz schwierig zu unterscheiden, wo ist sozusagen meine Identität dann irgendwie quasi nicht definiert von dieser Zugehörigkeit und wo ist sie definiert. Und das, denke ich, ist auch eines der großen Probleme des Libanons, wo man dann eben sieht, okay, dann, und das denke ich auch, wenn man sich jetzt die Revolution des 17. Oktobers anschaut und dann sagt, ja gut, da waren dann die Libanesen endlich mal gemeinsam auf der Straße und so diese quasi, das ist natürlich sehr, sehr wichtig.
Was sehr Verbindendes auf
genau,
jeden
was
Fall.
Sehr Verbindendes und das, da spielt natürlich auch irgendwie so ein überkonfessionelles Moment eine Rolle. Also so, je mehr Menschen sich quasi von diesem politischen System abwenden und dieser politischen Elite, desto mehr stellen sie natürlich auch diesen Konfessionalismus in Frage. Und das,
ich erinnere mich, ich habe im Herbst 2019 vor allem zwei Schlagwörter auf den Straßen gehört. Das eine war natürlich Saura, die Revolution. Und das andere war aber Kulun, Yani Kulun. Also alle, wirklich alle müssen gehen. Aber es sind natürlich nicht alle gegangen, das wissen wir. Aber selbst wenn alle gegangen wären, das würde doch immer noch nicht reichen. Was tatsächlich gehen muss, ist das System. Nicht die Köpfe, die das System schmücken, oder?
Ja, natürlich. Also letzten Endes ist es genau das. Also ich glaube, man kann ganz, ganz schwierig innerhalb dieses Systems tatsächlich Veränderung erreichen. Also das ist ein Klassiker, ist natürlich eben dieses Wahlgesetz, das eben sozusagen, also finde ich, das ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass man Veränderung eben innerhalb dieses Systems schwer erreichen kann. Und ich denke, das ist natürlich auch, also dieses Kugun, Yani Kugun, das heißt sozusagen, dass natürlich diese Köpfe alle weg sollen, das ist natürlich so ein Anfang, der auch so ein bisschen symbolisch steht. Natürlich sind es ja vor allem diese Köpfe, die dieses System auch repräsentieren und dann eben ja auch teilweise schon seit Jahrzehnten. Das ist ja auch so eins der großen Probleme des Libanons, dass das quasi immer die gleichen sind. Und ich glaube, das Problem ist immer natürlich die Frage nach einem neuen System, die führt natürlich sehr, sehr viel weiter und die ist natürlich auch ganz, ganz schwer überhaupt zu beantworten. Was für ein System möchte man? Wie könnte das möglicherweise aussehen? Wie realistisch ist das? Also da kommt man natürlich in ganz, ganz viele praktische Fragen auch rein und wichtige Fragen auch rein, die sehr, sehr schwer im Moment zu beantworten sind.
Zu den Forderungen damals gehörte ja auch, stürzt die Herrschaft der Banken. Mhm. Mittlerweile hat sich gerade bankentechnisch im Libanon ja einiges getan. Bei meinem letzten Besuch vor 2 oder 3 Wochen hat man wieder gesehen, dass die Banken mittlerweile, also so vor 3 Monaten bei meinem Besuch war nur Stacheldraht vor den Banken. Mittlerweile sind wirklich Betonmauern vor einigen Banken hochgezogen worden, und damit die Leute sie nicht stürmen. Also die Herrschaft der Banken ist definitiv vorbei, aber es geht dem Libanon schlimmer als je zuvor. Denn die Leute, die noch Arbeit und Geld auf der Bank haben, können es nicht mehr abheben.
Ja, also ich finde, der Libanon ist gerade im Moment jetzt so ein typisches Beispiel. Das finde ich immer so interessant, wenn ich das auch so in Deutschland zum Beispiel erkläre, gerade wenn es im Hinblick auf Arbeitsfragen oder so geht, dass der Libanon, finde ich, im Moment ein Land ist, in dem es eigentlich kein funktionierendes Bankensystem mehr gibt. Also man kann ja eigentlich nicht nur sein Geld nicht abheben, man kann ja auch ganz, ganz schwer nur Überweisungen aus dem Ausland kriegen oder auch Überweisungen Überweisungen tätigen. Und das ist, also ich finde, das ist total, also so sozusagen im Alltagsleben finde ich so eine ganz interessante Beobachtung, wenn man eigentlich ohne Banken lebt. Also vor allem eben, wenn man so als Normalbürger hat man jetzt ja auch nicht irgendwelche besonderen Rechte oder so, sondern man lebt einfach ohne Banken. Und dann wurde ja auch so diese ganze Corona-Situation, das wurde auch so ausgenutzt, dass die Banken ja eigentlich auch so mehr oder weniger nur noch zu haben und man muss immer anrufen, um quasi einen Termin zu kriegen. Und das ist irgendwie wie so eine Festung, die man irgendwie kaum mehr betritt jetzt im Alltagsleben. Das finde ich, ist schon nochmal spannend. Aber das ist natürlich andererseits, auf der anderen Seite ist natürlich, richtige Veränderung findet ja nicht statt. Also eine Restrukturierung des Bankenwesens oder dass es zum Beispiel zu einem offiziellen Haircut kommt oder, also das findet ja alles nicht statt. Also da werden immer wieder neue Regeln aufgestellt, die waren, was man jetzt nicht darf, und dann kommt man eben an sein Geld nicht mehr ran. Aber dass jetzt tatsächlich natürlich irgendwie das Bankenwesen restrukturiert wird, das findet ja nicht statt. Oder dass auch irgendjemand zur Verantwortung gezogen wird, wie eben Riad Saleme zum Beispiel, der Zentralbankspräsident. Also das findet ja nicht wirklich statt, dann auf der anderen Seite auch wieder.
Wir telefonieren gerade über WhatsApp, und WhatsApp hat im Libanon, würde ich sagen, schon eine große Bedeutung. Also in meiner Erfahrung in den letzten 5 Jahren ist WhatsApp so ziemlich das Einzige, was im Libanon halbwegs zuverlässig funktioniert. Ich habe zum Beispiel eine Lehrerkonferenz jeden Freitagnachmittag mit unseren mittlerweile über 30 Lehrern in der BK-Ebene, und ohne WhatsApp wären wir aufgeschmissen. Also es wäre nie möglich, das über Skype oder Ähnliches zu machen, weil dafür die Internetverbindung viel zu schlecht ist. Und WhatsApp wird ja auch zumindest hier in Europa nachgesagt, das ist zumindest teilweise mit der Auslöser für die Revolution war. Denn 2011, als die Menschen im gesamten restlichen arabischen Raum auf die Straße gingen, blieb es im Libanon vergleichsweise ruhig. Aber 2019 im Oktober begannen dann eben für viele plötzlich und aus dem Nichts diese Massenproteste. Und es war ja auch immer wieder zu hören, dass der Auslöser, praktisch dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, die Androhung einer WhatsApp-Steuer war. Wie wichtig war denn tatsächlich Ihrer Meinung nach diese angedrohte WhatsApp-Steuer, um die Menschen auf die Straßen zu bringen? Oder ist das eine Mär aus Europa, weil das gut klingt und es hätte so oder so zu Demonstrationen geführt?
Na, ich denke, beides stimmt irgendwie. Also das eine ist natürlich, also wie Sie auch schon gesagt haben, es ist definitiv so, dass WhatsApp natürlich eine Riesenrolle spielt im Libanon. Also es ist natürlich einfach eben eines der Arten und Weisen, wie man in Kommunikation bleibt. Und ich glaube auch, was vielleicht so ein bisschen dann in Europa auch häufig diese Fragen von Datenschutz etc., das ist Dann glaube ich, hier oft wird das oft so ein bisschen als weniger wichtig angesichts der vielen Probleme, die man hat und dadurch, dass Telefonieren auch einfach wahnsinnig teuer ist etc. Da ist einfach WhatsApp sozusagen das die App sozusagen, die am allermeisten genutzt wird, eben auch, weil es relativ gut funktioniert, auch wenn das Internet nicht besonders gut ist und es wird ja auch immer schlechter. Jetzt diese Frage dieser WhatsApp-Steuer, die ja dann letzten Endes auch doch nicht, die es ja dann letzten Endes doch nicht gab. Ich finde, das ist immer noch mal wichtig, wenn man sich diesen 17. Oktober anschaut, dass das ja damals ganz, ganz viele Menschen auch im Libanon total überrascht hat. Also das war ja wirklich so, dass man hatte irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet, dass es jetzt genau in diesem Moment zu Demonstrationen kommt und vor allem an diesem Abend. Also das war natürlich so, da wurde diese Steuer angekündigt. Und dann wenige Stunden später hörte man, da gibt es Demonstrationen und noch wenige Stunden später, dann mitten in der Nacht, war schon mehr oder weniger das ganze Land zum Erliegen gekommen. Und ich finde, das ist immer noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben natürlich im Libanon schon ganz, ganz lange und auch vor allem eben seit Ende des Bürgerkrieges so eine ganz, ganz aktive Zivilgesellschaft, die jetzt nicht nur in Bereichen von Entwicklung oder humanitärer Hilfe tätig ist, sondern eben durchaus auch in politischen Themen. Also das ist, finde ich, ein bisschen so eine Vermischung aus Zivilgesellschaft und politischem Aktivismus. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Libanon eben trotz allem noch ein relativ freies Land ist. Also man kann sich einfach relativ gut organisieren und man kann auch bis auf wenige Ausnahmen eigentlich auch ja seine Meinung relativ frei äußern. Und insofern, kam das so quasi dann so überraschend, dass da plötzlich Menschen auf die Straße gehen. Und das hat so ein bisschen gezeigt, dass es eben diese Proteste kamen sozusagen wirklich nicht aus dieser Zivilgesellschaft heraus, sondern kamen wirklich von Menschen, die eben, für die genau eben diese WhatsApp-Steuer, die ja auch nicht viel war, sozusagen so das, dieser bekannte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ich glaube, was man da sehen konnte, war, dass es doch einfach, dass diese sozioökonomische Entwicklung, die quasi dazu geführt hat, dass es, also einmal natürlich, dass die Reichen immer reicher und die Armen auch immer ärmer und gleichzeitig aber auch, dass quasi ist, dass man für alles auch immer mehr Geld bezahlen muss. Also es wird sozusagen alles immer, immer teurer und das haben natürlich vor allem die ärmeren Klassen zu spüren gekriegt. Und ich denke, das ist was ganz lange ignoriert wurde auch. Also das muss ich auch selber sehen und auch, dass wir haben das nicht ernst genommen, diese sozioökonomische Entwicklung. Man hat immer so ein bisschen, ja, natürlich gibt es da Probleme, aber so ein bisschen dieses, ich glaube, was nicht gespürt wurde, war, dass es wirklich quasi zu einer Eskalation, zu einer langsamen Eskalation kam. Ich glaube, das ist etwas, was die meisten Menschen nicht gesehen hat. Man ging eher davon aus, dass quasi diese sozioökonomische Ungleichheit sozusagen immer auf einem so einfach nicht besonders, also die ist quasi da, aber die bleibt quasi mehr oder weniger auf demselben Niveau. Mhm, und ich glaube, das ist, insofern ist das mit dieser WhatsApp-Steuer schon wichtig, weil ich denke, man muss da so ein bisschen das auch ein bisschen trennen dann von dem, was Sie angesprochen haben, was dann mit den Banken passiert ist, weil das kam dann eigentlich, also das haben wir jetzt zwar so Anfang Oktober gespürt, man ist zu der Bank gegangen und die haben vielleicht so gesagt, jetzt man irgendwie nicht mehr so viel abheben und so. Also da, man hat so bestimmte Dinge gespürt und auch gehört und war so ein bisschen verunsichert. Aber und ich glaube, als das dann anfing, dass man dann auch nicht, dann war sozusagen auch noch klar, okay, es ist jetzt auch wirklich so eine sehr, sehr breite Mittelschicht, die auch betroffen ist. Ich meine, das war nochmal, finde ich, eine ganz andere Ebene. Also dass man dann plötzlich gesehen hat, okay, dann das betrifft auch einfach auch Menschen, die viel Geld haben und die plötzlich von einem Tag auf den anderen dieses Geld nicht mehr hatten. Und das konnte man auch in den Protesten sehen. Da gab es dann auch nochmal eine, also quasi der Fokus wurde dann auch irgendwann ganz, ganz stark eben auf diese Banken gelegt. Und das war am Anfang nicht der Fall. Also am Anfang ging es wirklich, es war einfach am Anfang eine wahnsinnige Wut auf der Straße. Ich weiß nicht, ob Sie zu der Zeit im Libanon waren, aber das war, finde ich, so diese ersten 3-4 Tage war ja wirklich wie so.
War sehr spürbar.
Genau, wie so ein Bürgerkrieg oder so, wie man sich das vorstellt. Also man konnte ja so. Es war so ein, oder so ein absolutes Chaos, was plötzlich ausbrach. Und das finde ich ist schon was man, also das war so ein Moment, der vorher noch nie da war, jedenfalls in den letzten, seit dem Bürgerkrieg und der auch danach auch nicht nochmal kam.
Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach der ideologische und politische Einfluss aus dem Ausland? Also wir haben natürlich die Hisbollah im Land, die ja ideologisch vom Iran gesteuert wird und die eine unglaubliche Macht im Land hat. Auf der anderen Seite trägt aber Saudi-Arabien wahnsinnig viel zum Bruttoinlandsprodukt des Libanon bei, weil wahnsinnig viele Libanesen in Saudi-Arabien arbeiten und Geld nach Hause schicken. Es ist bis heute nicht klar, ob Hariri damals wirklich nur auf Besuch in Riad war oder ob er vielleicht doch festgehalten wurde. Also da zerren ja am Libanon auch viele andere Staaten, die einfach ihre Interessen im Land haben und auch weiterhin vertreten sehen wollen. Inwieweit macht es das dem Libanon weiter schwierig, sich selbst neu zu ordnen?
Also ich glaube, der ideologische Einfluss tatsächlich ist nicht so wahnsinnig groß. Also weder des Irans jetzt unbedingt noch irgendwie von Saudi-Arabien. Also insofern, dass es quasi jetzt gelungen ist, tatsächlich irgendwie große Teile der Gesellschaft wirklich auch ideologisch zu polarisieren, das denke ich, hat jetzt nicht so extrem stattgefunden. Also ich meine, klar, wir haben gewisse sunnitisch-islamistische Tendenzen und wir haben natürlich unter den Anhängerinnen der Hisbollah definitiv natürlich eine gewisse auch schiitischer Extremismus, schiitische, eben vom Iran geprägte Ideologie, ganz klar. Aber ich glaube, der politische Einfluss und tatsächlich auch der wirtschaftliche Einfluss ist eben sehr, sehr groß. Und das ist, denke ich, auch ein bisschen das Problem. Also das finde ich, ich finde, das ist ganz, ganz schwierig, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich bin keine Politikerin und wäre auch ungern irgendwie im Libanon Politikerin, aber die Vorstellung, man müsste sich jetzt auch positionieren, also wirklich, was stelle ich mir denn vor für eine Außenpolitik des Libanons? Und ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Also so inwiefern, weil natürlich das ist alles extrem mit an. Also der Libanon ist ganz, ganz wichtig auch für diese Länder natürlich. Und ich finde jetzt die Frage der Golfstaaten jetzt gerade, ist da ja sehr, hört man da sehr, sehr wenig, dass die sich irgendwie einmischen. Aber das ist natürlich klar. Also da ist natürlich trotz allem, ist das natürlich miteinander verbunden. Für den Iran ist die Hisbollah wahnsinnig wichtig. Da ist auch diese klassische Achse mit Iran, Irak, Libanon. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das macht es auch ganz, ganz schwierig. Und ich denke, das macht es auch für die internationale Gemeinschaft ganz, ganz schwierig, dass man sich tatsächlich zum Libanon positioniert und auch realistisch quasi in irgendeiner Form dem Libanon helfen könnte. Finde ich, ist ein ganz schwieriges Thema und finde ich dann auch oft ganz, ganz schwierig zu beantworten, wenn man so schaut, jenseits von diesem, was hat das Land eigentlich für ein Potenzial und auch quasi politisch und sozial und auch wirtschaftlich, und das hat es ja. Aber finde, wenn man so in diese außenwirtschaftlichen Verflechtungen schaut und Einmischungen, die es gibt, dann finde ich, wird das wirklich nochmal immer, also dann wird dieses Projekt Libanon dann nochmal komplizierter auf jeden Fall.
Nun ist mitten in diese ongoing Revolution, die sich ja im Grunde noch nicht vollzogen hatte, denn es kam ja nicht wirklich zu einem Machtwechsel, zu einem Umschwung im Land. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass die Libanesen darauf bestehen, es weiterhin Saura zu nennen, obwohl es im Grunde ja die falsche Definition ist, weil sich die Revolution noch nicht vollzogen hat. Aber mitten in diese sich vollziehende Revolution kam ja dann erst Corona. Und dann die Explosion des Hafens in Beirut. Also zwei Dinge, die sich sehr, sehr schwer mit Massendemonstrationen auf dem Märtyrer Square verbinden lassen. Wäre die Revolution heute an einer anderen Stelle, wenn diese beiden Ereignisse nicht gekommen wären? Oder war das von Anfang an dazu verdammt, im Sande zu verlaufen im Grunde und eine halbfertige Revolution zu bleiben?
Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, auf jeden Fall wäre die Revolution an einem anderen Punkt, wenn diese beiden Faktoren nicht stattgefunden haben, weil sie natürlich riesig waren. Also wenn man sich Corona anschaut, ich denke, das hat global natürlich auch einfach einen riesigen Einfluss auf Gesellschaften gehabt. Also das ist ja wirklich für ganz, ganz, für die meisten Menschen, denke ich, das allererste Mal, dass man quasi sowas erlebt hat, wie eben so ein Lockdown, dass ich finde so immer diese Fotos von allen Großstädten dieser Welt, dass irgendwie alles stillstand und diese unglaubliche Angst, die man natürlich gerade in den ersten Monaten hatte. Also das finde ich, wenn wir so darüber reden, auch hier in Beirut, wie man so rausgegangen ist und man hat sich irgendwann gar nicht mehr richtig getraut, auch rauszugehen, weil man ja noch gar nicht wusste, wie sich dieser Virus jetzt verbreitet. Dass wir irgendwie alles desinfiziert haben, was von draußen reinkam und uns irgendwie teilweise noch vor der Wohnungstür umgezogen haben und alles sofort gewaschen haben und so. Also da war man ja am Anfang in so einer unglaublichen Angst drin und das war, denke ich, schon nochmal so eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und dadurch, dass sie eben dann auch doch in irgendeiner Weise so ziemlich global war, finde ich, das hat das Ganze dann auch nochmal so schwierig gemacht, weil man konnte jetzt auch nicht einfach sagen, naja gut, dann gehe ich halt oder so oder verreise mal oder so, es war ja alles nicht mehr möglich. Und ich finde, genau, das ist natürlich, hat, finde ich, so einen psychologischen Effekt auch, der genau das Gegenteil ist von diesen Momenten der Massendemonstrationen. Also, dass man diese Massendemonstrationen, und deswegen finde ich, bin ich auch bewusst bei diesem Begriff Revolution geblieben, weil das, finde ich, ist schon, also dieser Moment, da bildet sich meiner Ansicht nach in diesem, wenn wirklich so viele Menschen auf der Straße sind und das dann eben auch für mehrere Wochen, dann, finde ich, bildet sich so eine, ja, so wie sowas, so ein neues Soziales heraus, also dass man irgendwie den untereinander, dass man Dinge untereinander organisiert, auch auf der Straße, dass man quasi auch Teile einfach des normalen alltäglichen Lebens aufgibt, um quasi auf der Straße zu sein, und dass man vor allem sich entscheidet für so ein Miteinander, also nicht, ich bin jetzt irgendwie quasi, es geht jetzt vor allem um mich und meine, die Menschen, die direkt um mich rum sind, sondern man geht ja quasi kollektiv raus und baut so ein neues Miteinander. Und das, denke ich, ist schon so ein Moment, den es jetzt nicht nur im Libanon gab, sondern ja auch in anderen Ländern, und der ganz, ganz wichtig ist. Und Corona hat dann natürlich das Gegenteil bewirkt, dass man eigentlich sich so sehr auf sich selber zurückgeworfen war und eigentlich dann wirklich irgendwann ja nur noch die Menschen gesehen hat, die einem sowieso schon sehr, sehr nahe waren. Und dazu kam Corona natürlich ganz, ganz überraschend für uns alle ja auch. Ich meine, das war so, man wusste davon irgendwas in China und hat das so nicht richtig ernst genommen, weil es war ja so weit weg. Und dann war es plötzlich wirklich ja so von einem Tag auf den anderen in Europa und dadurch dann auch im Libanon. Und dann wurde ganz, ganz schnell diese Entscheidung des Lockdowns getroffen etc. Insofern denke ich, das hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt darin, dass man plötzlich auch mental mit ganz anderen Dingen beschäftigt war.
Hatten Sie auch das Gefühl, dass die Lockdowns durchaus auch manchmal politisch motiviert waren? Weil ich hatte teilweise das Gefühl, immer wenn wieder mehr Leute gewagt haben, Demonstrationen zu beginnen und wenn sich die Leute wieder angefangen haben zu organisieren und auf die Straße zu gehen, dann kam auch ganz schnell wieder von der Regierung, jetzt sind die Inzidenzzahlen wieder ganz hoch, jetzt müssen wir wieder eine Ausgangssperre verhängen.
Total.
Also ich hatte schon oft das Gefühl, dass das auch benutzt worden ist.
Ganz das gezielt. Ist auf jeden Fall benutzt worden, und zwar auch nicht nur im Libanon, denke ich. Also ich glaube, das kam auf jeden Fall sehr, sehr gelegen, dass man das nutzen kann. Und das hat man ja auch gesehen, dass wir teilweise ja auch sehr, sehr hohe Zahlen hatten und dann ist nichts passiert. Und also das war, finde ich, alles sehr, sehr willkürlich, wie diese Entscheidungen getroffen wurden. Und das kam ganz klar sehr, sehr gelegen, dass man diese Lockdowns verhängen konnte und dass das ja auch natürlich eben weltweit passiert. Das heißt, das ist auch sozusagen völlig legitim, dass man das macht. Dann mit der Explosion, ich denke, das habe ich ja auch ein bisschen versucht in dem Buch zu erzählen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch ganz, ganz schwierig, dass man das so richtig versteht, was diese Explosion gemacht hat, aber es war sicher so nochmal so eine ganz, ganz krasse Zäsur in allem, was vorher war. Also das finde ich auch, also für mich ist auch immer so dieses Wichtige, dass wir immer vorher dachten, naja, jetzt ist irgendwie die Situation schon so schrecklich und wirtschaftlich geht es so den Bach runter, alles ist irgendwie so deprimiert, und dass da plötzlich nochmal sowas kam, was niemand erwartet hatte und was nochmal so, so viel größer war als alles, was vorher war.
Ja.
Das hat, finde ich, schon auch nochmal so Auswirkungen gehabt, die für ganz, ganz viele Libanesinnen dazu geführt hat, dass, glaube ich, diese derzeit spürbare Hoffnungslosigkeit so wahnsinnig groß wurde. Also
ja,
dass man, finde ich, auch so ein bisschen das Gefühl hatte, so okay, dass also jetzt noch von Revolution zu sprechen oder von Umsturz, sei es eben, dass man sagt, irgendwie, ja, jetzt, also so, weiß ich nicht, so eine klassische Definition eben von Revolution, dass man wirklich auch von der Straße heraus quasi so einen Umsturz in irgendeiner Form schafft. Aber auch eine andere Vorstellung, dass man quasi innerhalb dieses Systems irgendwie langsam Dinge verändert und sozusagen sagt, okay, wir bauen irgendwie eine politische Kraft auf und dann quasi kann man auch sozusagen Dinge verändern. Ich finde, beides war irgendwie ab diesem Zeitpunkt, war das irgendwie nicht mehr vorstellbar. Also dass man hatte irgendwie auch so das Gefühl, was ist da eigentlich passiert? Und das ist ja immer noch auch so dieses Gefühl, okay, was ist da jetzt, also diese Verwicklungen auch natürlich, wenn man sich jetzt schaut, was weiß man über dieses Ammoniumnitrat, wie das da hingekommen ist, weil das finde ich, das war wie so eine, nochmal so eine Nummer, die sich niemand irgendwie hätte vorstellen können. Und ja. Ich muss gerade daran denken, dass jetzt gerade heute Nacht tatsächlich bin ich um 2 Uhr nachts aufgewacht, weil es nämlich zu einer Explosion kam. Und dann, und ich bin tatsächlich davon aufgewacht und dann hatte auch sofort mir jemand auf WhatsApp geschrieben, was das war. Und ich habe dann auf Twitter gesucht und dann war erstmal nichts, aber doch, dass es einige Leute gehört haben. Und dann ist tatsächlich halt irgendjemand in den südlichen Vorstädten eine Bombe in, ich glaube, in ein Juweliergeschäft geschmissen oder so. Und das war dieser relativ laute Ton. Und da hatte ich so ein bisschen wieder gemerkt, dass man halt einfach, man fühlt sich, also es ist ein kleiner Vorfall, da ist jetzt nicht viel passiert, aber so man fühlt sich einfach natürlich auch nicht mehr sicher. Also so man hat, finde ich, so dieses, das ist so,
ja, ich im, finde, das ist so im kollektiven Gefühl, Gedächtnis dass jederzeit geblieben. Das Schlimmste passieren genau. könnte, das ist jetzt viel präsenter im Libanon, als es vorher war, finde ich.
Genau, ja. Das ist so da. Und ich glaube, das führt halt auch dazu, dass so dieses, was vielleicht am 17. Oktober, was ja auch mich ja so ein bisschen so so ein bisschen naiv war, dass man, das hat, finde ich, auch diese Momente haben ja auch ein bisschen was Naives, dass man so irgendwie denkt, jetzt kann man alles verändern irgendwie. Das ist, glaube ich, und insofern denke ich, das ist, das hatte einen riesen Einfluss. Und ich glaube generell, also jetzt die Frage, wäre das auch sonst im Sand verlaufen? Ich glaube, irgendwas wäre definitiv im Sand verlaufen. Ich glaube, diese Momente, eben diese Momente dieses Miteinanders und dieses auf der Straße sein, das kann man nicht ewig weiter verfolgen, das geht nicht, also irgendwann muss das in eine andere Richtung gehen. Aber ich glaube, was vielleicht besser geklappt hätte, denke ich, wäre, dass man da sozusagen einen anderen Moment darauf aufbaut, also dass man sagt, okay, jetzt geht es doch weiter vielleicht in Organisierung, dass man weiter auch doch gewissen Druck auf der Straße behält, also so. Ich glaube, das wäre eher geblieben. Ich denke, was jetzt das Problem ist, ist das natürlich auch durch die Explosion und das finde ich, und durch die Wirtschaftskrise, aber es fing vor allem, finde ich, nach der Explosion an und das kriegen Sie wahrscheinlich auch mit, dass ja auch alle Leute das Land verlassen wollen. Und das, finde ich, ist auch nochmal sowas, naja, wenn sozusagen mein Leben irgendwie so schnell einfach auf dem Spiel steht und einfach so nichts irgendwie einfach über 200 Menschen getötet worden und Tausende verletzt werden und danach findet irgendwie nichts statt und das ist einfach so, wird einfach so hingenommen und da finde ich...
Ja, ich glaube, das ist mit das, was die Libanesen ja am allerschlimmsten finden, dass seitdem die Regierung in keiner Form irgendwie Präsenz gezeigt hat, Hilfe angeboten hat, dass man mit dieser Katastrophe nach dem 4. August einfach so völlig alleingelassen wurde.
Genau, und ich finde, da muss man auch nochmal, also das finde ich, ist für mich auch immer noch so ein wichtiger Punkt, den finde ich manche Leute auch vergessen. Also das sind natürlich auch die Auswirkungen, also das eine sind diese psychischen Auswirkungen der Explosion, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass man von so einem Knall aufwacht und sofort denkt, irgendwas ganz Schreckliches ist passiert. Das würde man jetzt halt zum Beispiel wahrscheinlich in Deutschland nicht, wenn man nachts um 2 von irgendeinem Knall aufwacht und denkt man halt vielleicht, gut, irgendwas ist passiert, aber wird jetzt schon nicht so schlimm sein. Ja. Das, finde ich, ist das eine, aber das andere, finde ich, da sind ja auch, also das ist natürlich einfach jetzt unabhängig von denen, die Familien, die ja relativ laut und ihr Recht fordern, der quasi der Opfer, die ums Leben gekommen sind. Aber es gibt natürlich auch die ganzen Familien, die Menschen, die jetzt durch die Explosion behindert sind oder immer noch schwer krank sind und auch nicht die nötige medizinische Versorgung kriegen. Das sind ja auch sehr, sehr viele. Dann gibt es sehr, sehr viele, die immer noch auch trotz ihre Wohnung verloren haben und es nicht schaffen, irgendwie da auch Wiederaufbau zu machen. Dann gibt es diejenigen, ja. die ihre Arbeit verloren haben. Also ich glaube, es muss da auch noch immer weitergehen, als dass da ja auch ganz, ganz viele Auswirkungen so in so Einzelschicksale gehen, die man, glaube ich, teilweise auch vergisst, dass die jetzt auch über einem Jahr auch teilweise es da Probleme gibt, die auch immer noch nicht gelöst sind und sich wahrscheinlich auch jetzt erstmal auch nicht lösen lassen werden. Und das, finde ich, ist auch nochmal sowas, dass man eben dann sieht man gleichzeitig, dass diese politische Elite, also so eine Mischung aus eben, ja, also es ist einfach völlig egal, also so eine totale Ignoranz, gleichzeitig dann irgendwie so absurde Versprechungen auch, also so als würde man sich selber irgendwie auch noch ernst nehmen. Und das war immer ein bisschen der Fall im Libanon. Ich hatte das Gefühl, man konnte darüber oft eben, man konnte darüber mehr lachen. Also ich habe das Gefühl, jetzt kommt man manchmal an so einen Punkt, wo man einfach auch irgendwie denkt, naja, also es ist ja, irgendwie auch nicht mehr ja, so. Es ist einfach so absurd schon, dass es auch irgendwie schon, ja, schon zu viel ist. Und dazu vielleicht noch eine Sache ganz kurz, dass ich schon denke, dass der direkte Moment nach dem 4. August, da war nochmal so ein ganz, da war schon, finde ich, auch nochmal so ein Moment mit politischem Potenzial in irgendeiner Form, weil die Wut natürlich einfach riesig war. Also da finde ich, ich will gar nicht sagen Potenzial, nicht im Sinne von, dass da irgendwas hätte passieren können, das glaube ich nicht, dafür war es sozusagen viel zu, aber ich glaube, da hat man schon nochmal gesehen, was da für eine Wut ist in der Gesellschaft. Und das finde ich, also das konnte man, finde ich, auch ganz gut daran beobachten, dass da wirklich Leute auf die Straße gegangen sind, die vielleicht auch vorher nicht auf der Straße waren. Also da war wirklich nochmal so ein kollektiver Moment der Wut.
Ja.
Und der war, finde ich, da. Und ich glaube, das ist immer was man vielleicht nicht unterschätzen darf. Also in Gesellschaften, in denen sich so eine Wut aufbaut, gerade bei jungen Leuten, ich glaube, die entlädt sich irgendwann und das wird auch wieder passieren. Das, glaube ich, ist sozusagen, wo man vielleicht sagt, okay, diese Revolution ist jetzt definitiv gescheitert, die ist irgendwie komplett jetzt irgendwie in so eine Hoffnungslosigkeit mündet die und viele Menschen werden jetzt das Land verlassen und sind dabei und etc. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass da ganz, ganz viel Wut immer noch da ist und die wird sich auch wieder entladen, also das wird auch weiterkommen. Und das ist, finde ich, immer so das, wo ich immer noch so ein bisschen Hoffnung dann natürlich sehe.
Nun hat ja apropos Hoffnung vielleicht als letzte Frage noch einen Ausblick in die Zukunft. Nun hat der Libanon ja einen neuen Ministerpräsidenten, einen neuen alten Ministerpräsidenten, der jetzt der natürlich gute Beziehungen überall hin hat. Er ist ein enger Freund der Assad-Familie. Er hat auch sehr enge geschäftliche Kontakte nach Saudi-Arabien. Er ist ein Milliardär und wie toll es klappt, wenn man solche Self-Made-Men, solche Geschäftsmänner in führende Positionen setzt, haben wir ja bei Trump oder bei Berlusconi schon gesehen. Aber mir stellt sich dann die Frage, wer sonst sollte es machen? Also natürlich ist der Großteil der Bevölkerung jetzt nicht glücklich mit Mikati und hat das auch bereits kundgetan, aber wer sonst könnte denn den Libanon verändern? Und kann denn überhaupt derjenige, der diese Position innehat, wirklich etwas verändern? Oder sind wir wieder beim Thema, in diesem System wird es einfach immer so weitergehen, egal wen wir in das jeweilige Amt heben?
Naja, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Also ich kann Ihnen jetzt auch nicht irgendwelche Namen geben, sozusagen, den ich jetzt gerne als Premierminister da gehabt hätte. Das
würde mich aber interessieren.
Also, das wäre natürlich schwierig und dann eben auch noch mit der gleichen Religionsgemeinschaft. Ich denke sozusagen, klar, also wir haben dieses politische System, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu verändern, keine Frage. Aber natürlich gibt es auch irgendwie eine Verantwortung dieser Personen und da irgendwie jetzt quasi eine Person hinzustellen, der, wie Sie bereits gesagt haben, also politisch sicher also schon so seine auch schwierige Vergangenheit hat und eben auch sozusagen seine Hände auch im Spiel hat, das überall und auch quasi natürlich wirtschaftlich natürlich, dass da auch so ein paar Fragezeichen gibt, wie er jetzt an das ganze Geld gekommen ist, etc. Also ich denke, das ist schon nochmal, also da sozusagen so extrem jetzt auch eine Person hinzustellen, die quasi dieses System diese offiziellen Säulen quasi verkörpert, sondern natürlich auch in den inoffiziellen, also Korruption etc. Ich denke, das ist sozusagen schon schwierig und ich finde, da ist nochmal, also jetzt im Hinblick, wenn man sich die Minister anschaut, dann eben sieht, eben zum Beispiel Finanzminister Yusuf Khalil, wenn man da dann sieht, dass der natürlich einer der führenden Köpfe war, die mit Riyad Salehme dieses Financial Engineering gemacht hat und damit eigentlich ein Hauptmitverantwortlicher ist für diese Bankenkatastrophe derzeit im Libanon, dann denke ich, gut, also man kann es schon sozusagen natürlich auch möglichst schlecht treffen. Also nochmal quasi die Leute nehmen, die auch nochmal besonders viel Verantwortung haben. Und ich finde, das denke ich, hätte man schon ein bisschen anders lösen können. Und ich finde dazu, also wie gesagt, es ist, und da stehe ich auch weiterhin total dafür, ich glaube, es ist unmöglich innerhalb dieses Systems wirklich was zu verändern. Das funktioniert nicht. Und und da haben Sie insofern natürlich recht, wen immer man da jetzt hingestellt hätte, der hätte nicht viel machen können und wäre natürlich auch und kriegt auch sozusagen nicht das Vertrauen der Gesellschaft oder der Bevölkerung. Das ist ganz, ganz klar. Aber ich glaube schon, man kann sozusagen jemand vielleicht sozusagen politisch vielleicht ein bisschen einen besseren Ruf hat. Also ich denke, das wäre wahrscheinlich schon möglich gewesen. Ja. Und ich finde, da muss man vielleicht manchmal so ein bisschen auch in den Nachbarstaaten schauen, zum Beispiel im Irak mit Kasemi, der ja so ein bisschen diesen Ruf hatte, dass er so eben nicht sich politisch so eingenommen ist von diesen verschiedenen Akteuren. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie im Libanon. Und ich denke, man kann Kasemi ganz, ganz viel vorwerfen und ich will ihn auch überhaupt nicht verteidigen. Aber ich glaube, er hat es schon von Anfang an geschafft, so eine gewisse Glaubwürdigkeit doch drin zu lassen. Und ich finde, das ist schon das ist vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Unterschied. Also dass es doch auch Menschen gab, die gerade am Anfang gesagt haben, nee, dem geben wir jetzt mal eine Chance. Und Mikati, gibt man die jetzt sozusagen von Anfang an schon gar nicht. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied.
Der ist nicht groß, aber er ist da. Wird es zumindest fürs Ausland reichen? Also die Hilfslieferungen aus dem Ausland sind ja davon abhängig, eben dass sich erstmal endlich wieder eine neue Regierung bildet und dass dann auch gewisse Reformen durchgeführt werden. Wird Mikati wenigstens für das Ausland genug zufriedenstellen, dass Hilfslieferungen ins Land kommen?
Ich hoffe nicht tatsächlich, weil ich glaube, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hart, aber ich denke, ich fand, das war auch so im Vorhinein, hat mich das immer so ein bisschen geärgert, dass das auch von vielen in der Presse immer so, naja, wenn es dann eine Regierung gibt, das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass man dann Wirtschaftshilfen und Kredite etc. Und das stimmt natürlich, das ist die Voraussetzung. Also man kann nicht weiter verhandeln mit diversen Geberstaaten oder Geberinstitutionen, wenn man nicht wenn es keine Regierung gibt. Aber ich glaube, dass das Schlimmste, was jetzt passieren kann für alles, was irgendwie progressive Bewegung ist, ist jetzt, wenn jetzt tatsächlich sich gerade Staaten wie jetzt, gerade europäische Staaten auch oder die USA, wenn die sich jetzt quasi damit zufrieden geben, dass da irgendwelche Lippenbekenntnisse, Reformen ausgesprochen werden, die dann eben nicht wirklich durchgeführt werden und dann lässt man, also ich glaube, das ist sozusagen, und das ist, glaube ich, auch im Moment eine ganz schwierige Mischung, die gerade europäische Staaten, das denke ich immer, dass das nicht so richtig verstanden wird. Also die Europäische Union mit ihren Androhungen von Sanktionen und dass man sich jetzt auf die Personen einigt etc. Und gleichzeitig verspricht man aber schon wieder Hilfsgelder. Und das ist natürlich für die libanesische politische Elite so ganz klar, ja gut, also man redet einfach mit Mafia-Bossen. Also die werden nicht ernst genommen, weil man quasi beides macht. Also man muss, glaube ich, schon eine harte Linie führen. Und ich musste daran denken, dass das, glaube ich, tatsächlich von Deutschland abgelehnt wurde, eben dieses, dass man, glaube ich, auch teilweise eben diese Lieferungen an Krankenhäuser und so und dann. Ich finde, das ist schon manchmal so klar, aber man muss schon, finde ich, also so dieses, das ist einfach so haben wir das jahrzehntelang mitgemacht. Es gab immer diese Geberkonferenzen, da wurden dann Millionen versprochen, die wurden dann teilweise umgesetzt und dann immer alles in dieses gleiche System reingepumpt, nur damit es in irgendeiner Form noch stabil bleibt. Und das funktioniert, glaube ich, nicht mehr und das soll auch nicht mehr funktionieren, finde ich. Also da muss man jetzt auch irgendwie mal. Also es muss jetzt eigentlich wirklich zur Veränderung kommen. Und ich finde, die Veränderung, die muss nicht zwingend sozusagen radikal kommen oder auf Knopfdruck kommen, sondern ich denke, man kann schon auch sich irgendwie Beispiele vielleicht teilweise auch in anderen Ländern nehmen, dass man kann schon auch langsam politischen Wandel erreichen, also gerade was auch wirtschaftliche Konsolidierung angeht. Aber man muss sozusagen, glaube ich, ernsthaft dahinter stehen und ernsthaft auch überlegen, was man jetzt machen kann. Und ich glaube, das fehlt halt diesen Politikern völlig. Also die haben, da geht es halt jetzt, ganz sollen halt die Millionen kommen und dann nochmal mal hier und da und da und da und rechnet mal hier wieder was für 2 Monate und dann gibt es mal wieder hier mehr Strom und da, ich weiß nicht. Und ja, und dann, und das ist es halt, was ist alles, was man sozusagen kriegen kann. Und das führt nicht, das ist, glaube ich, auch ähnlich wie diese Lockdowns. Das ist auch eine Strategie. Also wenn man quasi ständig damit immer hört, oh, Ende des Monats haben wir dann totalen Blackout und gar keinen Strom mehr. Oh, dann gibt es kein Internet mehr. Da ist man ja ständig damit beschäftigt, jetzt irgendwie zu schauen, was heißt das denn dann? Wie mache ich das denn dann? Dann gibt es mal 2 Tage überhaupt keinen Strom, dann heißt es wieder, oh, und dann denkt man wieder, oh Gott, okay, und dann kommt der Strom wieder so 3 Stunden, dann denkt man, ah, okay. Also so, die lassen einen ja an so einem Limit irgendwie, dass man so denkt, so okay, dass man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie sowohl darüber nachzudenken und darüber zu reden, als auch irgendwie die damit verbundenen Probleme zu lösen.
Genau.
Und das, glaube ich, ist, das würde halt sozusagen so diese Hilfsgelder und diese Kredite, das führt halt genau in so eine Weiterführung dieses Systems. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass die internationale Gemeinschaft da ein bisschen strenger ist quasi und das jetzt nicht einfach so frei gibt. Sie sagen es.
Ich würde mich.
Ich hoffe, dass es auch stimmt.
Ich würde mich gerne mit Ihnen verabreden, Frau Younes, dass wir heute in einem Jahr nochmal telefonieren, in der Hoffnung, dass dann alles anders ist im Libanon.
Ja, das können wir gerne machen. Das hoffe ich auch.
Würde mich sehr freuen.
Ja, das können wir gerne machen.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das interessante Gespräch und für Ihr noch interessanteres Buch, das ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wenn alles anders ist.
Genau, in einem Jahr dann.
Genau.
Okay, dann
vielen, vielen Dank, Frau Younes. Liebe Grüße nach Beirut.
Ja, danke schön.
Tschüss. Tschüss.
Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge des Lagerbericht. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso spannend wie ich. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben, dann schreiben Sie am besten direkt an podcast@zeltschule.org und schauen Sie doch mal auf unserer Website unter www.zeltschule.org vorbei. Dort finden Sie alles über unsere Arbeit und auch unseren Online-Shop. Bis zum nächsten Mal.